Das Mindset. Unendliche Welten des Gehirns. Das ist der Spezialpodcast zum Fitnessstudio für den Kopf von Peter Stark. Logbucheintragung. Das Mindset ist in aller Munde, aber was genau ist das und wie kann man es ändern, wenn es einem nicht gefällt? Meine Gesprächspartner haben allesamt große Lebenserfahrung und ihr Mindset entsprechend ihrer Rollen als Tochter, Sohn, Ehefrau, Ehemann, Mutter, Vater, Mitarbeiter, Chef, Unternehmer, Unternehmerin, Extremsportler und. Immer wieder in Frage gestellt und sogar geändert. Wie hilfreich sind die Glaubenssätze, die wir in der frühesten Sozialisation geprägt haben? Wie hinderlich sind Muster und Vorbilder unserer Kindheit für unser Erwachsenenleben? Darüber spreche ich mit Giganten auf diesem Gebiet. Sie teilen ihre Herausforderungen, Erfahrungen und nehmen uns mit in ihre ganz individuelle Entwicklung. Es sind Geschichten, die betroffen machen, aber ich verspreche, alles geht gut aus. Lass dich mitnehmen auf eine Reise, in der du lernen kannst, dich selbst besser zu verstehen. Liebe Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, ich habe heute jemanden für euch gewinnen können, der faszinierend ist, der eine unglaubliche Bereicherung für jeden ist, der ihn in sein Leben lässt. Ich werde dann kurz mal darüber sprechen, warum manche ihn nicht so wirklich reinlassen. Und der mich seit über 30 Jahren, so lange ist es schon her, begleitet, obwohl er eigentlich nur immer ausschaut wie 35. Ich glaube, das Alter ist eben auch ein Mindset-Thema. Und ich freue mich ganz, ganz besonders heute auf dich, lieber Manfred Winterheller.
Vielen Dank, lieber Peter. Ich freue mich auch, dich wieder zu sehen und mit dir wieder ein Gespräch über Themen führen zu können, die uns zwei bewegen und wo wir, glaube ich, zu Recht davon ausgehen können, dass wir da nicht ganz die Einzigen sein werden.
Da bin ich auch überzeugt davon. Wir haben übrigens eine Premiere, ihr habt recherchiert. Es gibt keinen einzigen Podcast, den ich gefunden habe, wo Vater und Sohn als Gäste im Podcast eingeladen waren. Also für mich ist es fast ein bisschen Family. Was sagst du dazu, dass dein Sohn im Mindset-Giganten-Podcast mit dabei ist?
Also ich bewundere deine Spürnase, dass du das gespürt hast, dass der Michael da wirklich gut dazu passt. Ich kann nur sagen, dass ich von ihm enorm profitiere, wirklich enorm profitiere. Ich hoffe manchmal, dass er von mir auch Vernünftiges mitbekommt. Ich von ihm jedenfalls sehr, sehr viel. Und darum kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass du da auch sehr zufrieden warst und dass er auch einiges mitgegeben hat. Er ist mein persönlicher Coach. Also ich frage ihn in sehr, sehr vielen Dingen um Rat. Und bei uns ist es so, dass man dann gehorcht. Also es geht dann nicht um eine Diskussion, sondern es geht dann darum, dass ich weiß, dass mein Sohn jemand ist, der erstens über einen beeindruckenden Track Record verfügt. Und das bedeutet mir viel, weil gescheit reden tun ja ganz viele Leute. Mhm. Aber der Michi verfügt über einen Track Record. Und er hat, wenn es um Coaching-Gespräche geht, ich möchte fast sagen null Ego. Mhm. Also der wird nie einen Rat geben, der ihn nutzt, sondern es kann sich so einstellen auf den Gesprächspartner, also zum Beispiel auf mich, dass die Ratschläge dann wirklich für mich sind und mich weiterbringen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste an einem Coach, diese zwei Dinge, Track Record und möglichst egolos, also nicht die eigene Position verteidigen und stärken, sondern wirklich sehen und zu hören versuchen, durchdringen zu lassen, was passt jetzt für den, der mich um Rat fragt. Darum freue ich mich sehr, dass du das erkannt hast und ihn in deinen Podcast auch aufgenommen hast.
Und ich bin dir gleich dankbar für dieses erste Statement, das du hier gibst, weil wir reden ja über Mindset, wir reden über Einstellungen, wir reden über Verhalten und ich kenne wenige Väter, die so wertschätzend über ihren Sohn sprechen wie dich. Und ich würde gerne gleich mal alle, die hier zuhören, dazu animieren, es auch zu tun. Und einen neuen Blick auf ihre Kinder, auf ihre Folgegeneration zu werfen. Wie lange hat es bei dir gedauert? War das immer schon so, dass du über deine Kinder so wertschätzend und so besonders auch gesprochen hast? Oder war das ein Prozess?
Die wahrste Antwort, die ich dir geben kann, ist, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, weil wie alle Menschen tendiere ja ich auch dazu, bestimmte Erinnerungen zu behalten, andere zu vergessen. Das tue ich nicht absichtlich, das ereignet sich. Und darüber hinaus unterliege ich sicher auch dieser Tendenz, die Dinge so zu färben, dass ich gut dastehe. Mhm. Jetzt muss ich sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Wahrscheinlich wäre es richtiger, den Michael oder meine Frau, also jemand anderen zu fragen. Mein Gefühl ist aber, dass ich immer vorhatte, die Fehler, die ich selber als Kind erlebt habe, möglichst wenig zu wiederholen. Mir war diese Tendenz früh schon wissenschaftlich, also intellektuell bewusst, dass wir dazu neigen, unsere Kindheit zu wiederholen. Und ich habe mich bemüht, das nicht zu tun. Wie erfolgreich das war, weiß ich nicht genau. Aber dass ich so viel von meinen Kindern profitieren werde, dazu habe ich ewig gebraucht. Mhm. Das war mir nicht klar. Es ist ja auch schwierig, wenn die Kinder kleiner sind, weil man ja als Elternteil sehr viel zu tun hat mit Beschützen, mit Helfen, Unterstützen. Und da entsteht dann halt schnell ein Selbstbild, in dem man sich als dauerhaft stärker erlebt. Ja. Aber das ist dann bei mir Gott sei Dank irgendwann einmal gekippt. Ich glaube, auch bei mich ist es gekippt und bei meinen Töchtern. Ich glaube, wir haben unser gegenseitiges Bild, das wir voneinander hatten, irgendwann einmal, wie meine Kinder größer geworden sind, anpassen können. Mhm. Sie erleben mich heute anders als früher und ich erlebe sie anders als früher. Das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess, von dem ich froh wäre, wenn er früher passiert wäre, ist keine Frage. Aber möglicherweise ist das einfach der Weg der Dinge.
Wahrscheinlich ist auch die Frage gar nicht so richtig, wie lange man dazu braucht. Ich glaube, die richtige Frage wäre, erfüllt es dich so, über deine Kinder denken zu können, oder? Weil das ist ja das, was jeder von uns mitnehmen kann, dass er einfach seine Umgebung und vor allen Dingen die Kinder einfach anders sieht. Und das ist eine Entscheidung letztendlich, oder?
Ja, absolut. Absolut. Also du hast mehrere Dinge jetzt angesprochen. Das eine ist, dass es für mich sehr schmerzhaft ist, wenn ich Eltern über ihre Kinder anders reden höre. Mhm. Und das passiert immer wieder. Eltern, die über ihre kleinen Kinder nicht gut sprechen, aber auch Eltern meiner Generation, die über ihre erwachsenen Kinder in einer Weise reden, dass es mich umdonnert. Ja, mein Sohn übernimmt jetzt gerade die Firma, das läuft eh nicht besonders rund. Weißt du, wo man gar nicht fragt, was einen gar nicht interessiert, wo man sich fragt, wie kann das einen Vater, was geht einem Vater vor, der in den ersten paar Sätzen, die man miteinander spricht, sowas sagen muss und es gar nicht wahrnimmt als erschreckend. Also ich bin froh, dass ich diesem Zwang nicht mehr unterliege, sondern die Welt anders sehen kann und dadurch ist sie auch anders. Es ist ein Henne-Ei-Problem. Mhm. Ja, was ist zuerst? Ja, genau. Ich persönlich, und ich weiß mich da mit dir einig, glaube, dass meine innere Haltung sich ändern muss, damit ich dann eine geänderte Realität wahrnehmen kann. Das glaube ich. Und das Zweite, was du angeschnitten hast, ist ein Wort, das mir auch sehr viel bedeutet, das Wort Entscheidung. Sehr oft fragen mich die Leute, wie ich das oder das sehe und wie das oder das ist. Und ich muss immer sagen, wie das ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass ich mich entscheiden kann. Mhm. Ich kann mich immer entscheiden. Ich kann mich immer entscheiden, wie ich die Dinge sehen will. Und das ist vielen Leuten auch nicht bewusst. Die suchen eine Wahrheit. Sie versuchen zu sehen, wie es wirklich ist und wissen nicht, dass es dieses, wie es wirklich ist, vielleicht gar nicht gibt oder es uns meistens nicht zugänglich ist. Wir müssen uns entscheiden. Und wie man sich dann entscheidet, das ist sehr subjektiv. Die meisten Leute allerdings entscheiden sich bewusst gar nicht, sondern sehen die Dinge weiterhin so, wie sie irgendwann einmal vor Jahrzehnten aufgenommen haben, wie sie für zu klein und unbewusst waren, um das irgendwie steuern zu können. Und dadurch wiederholen die meisten Leute wirklich ihre Vergangenheit. Und wenn man das von außen sieht, ist es oft so offensichtlich, dass man sich fragt, wie kann der oder die Betreffende das übersehen?
Absolut, absolut. Und ich merke in dem Gespräch mit dir schon wieder, wie sehr deine Klarheit und deine, wie soll ich sagen, für mich gibt es bei dir keinen Zweifel, dass es so ist, weil du ganz tief in dir weißt und wahrscheinlich eben auch erlebt hast und nicht nur bei dir selber, bei deiner nächsten Umgebung, sondern auch bei anderen, dass es genau darauf ankommt, auf diese Entscheidung, auf dieses es selbst zu tun, für sich selbst zu entscheiden, für sich selbst zu bewerten Und ich glaube, deshalb polarisierst du auch ein bisschen, nicht nur so viel wie früher, glaube ich, aber du polarisierst, entweder man mag dich, indem man sagt, wow, da ist jemand, dem kann ich mich hingeben, dem kann ich vertrauen, der bringt mich weiter, weil ich als Persönlichkeit auch weiterkommen möchte. Und dann gibt es eben diejenigen, die sagen, ja, was ist denn das für eine komische Figur, was der da sagt, das ist ja alles sehr viel zu einfach und das ist so extrem und narzisstisch und hin und her. Jetzt ist meine Frage, glaubst du, polarisierst du oder deine Botschaften?
Ich glaube, die Leute polarisieren. Ich glaube, du gar nicht.
Stimmt, wie du übst. Ja, so habe ich es gar nicht gesehen, richtig.
Ich bin ich, das muss ja keinen interessieren. Mhm. Weißt du, wenn das jemanden aufregt oder wenn jemand sagt, das ist alles ein Blödsinn, dann hat derjenige ja vielleicht recht.
Absolut.
Gottes Willen, ich hätte es doch zu nichts im Leben gebracht, wenn ich der Meinung wäre, ich wüsste alles besser. Ich habe mich nur für bestimmte Haltungen entschieden. Mhm. Und wenn jemand jetzt seine Zeit damit vergeuden will, dass er den Satz formuliert, was redet denn der für ein Blödsinn, dann ist es dem völlig überlassen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwas tue. Ich bin nur. Ich bin ich. Ich sage das, was ich mir denke. Manche hören das gern, manche hören es nicht gern. Und nachdem ich nicht mehr so wie früher von jedem geliebt werden will, ist es mir ehrlich gesagt egal. Mir ist es natürlich lieber, wenn es eine gewisse Anzahl von Leuten gibt, die das, was ich sage, hören mögen. Ich lebe einerseits davon, was ich jetzt nicht mehr müsste. Mhm. Aber es ist halt so. Und es ist halt auch angenehm, wenn man sich dann mit Leuten austauschen kann, so wie wir das jetzt tun, nicht und nicht sich permanent verteidigen muss. Aber in Wirklichkeit ist es mir gleich, bindestrich gültig. Wer sagt, was der Winterler redet, ist also Blödsinn. Ja, das kann durchaus sein.
Das Spannende ist ja, dass hier in diesem Podcast sehr viele Menschen, die Sonja Flahndorfer, der Philipp Madertaner, dein Sohn natürlich, meine Frau, auftauchen, die ja von dir lernen durften. Und die das, was du sagst, und da finde ich es so schön, wie du es auch immer wieder bezeichnest, dass du ein Postmann bist, der eine Botschaft bringt, ja, weil jeder wirklich ja für sich das rausnehmen kann, was zum gewissen Zeitpunkt passt. Letztendlich darf ich, weil ich die wirklich schon lange kenne, sagen, es passt alles. Man ist nur oft selber nicht bereit dazu, es zu erkennen und anzuerkennen und umzusetzen. Und was für mich der Sukkus jetzt über diese ganzen Jahre ist, ist eben, dass es eine Entscheidung ist und dass es auf dich selber ankommt. Ich bin so oft in Gesprächen drinnen, wo ich mir denke, mei, es wäre so schön, wenn der andere anders wäre. Oder das Gespräch wird ganz anders verlaufen, wenn ja, mein Geschäftspartner oder auch meine Frau manchmal, wenn die einfach eine andere wäre. Aber letztendlich ist das Leben, so wie du siehst und spiegelst, kommt ja aus dir heraus, aus deinen Gedanken, aus deiner Einstellung, aus deinem Mindset, aus dem, was du wahrnimmst. Siehst du das auch so?
Mit jedem Tag, der ins Land zieht, sehe ich das mehr so. Hm. Ich kann nicht sagen, dass ich es schon begreife. Hm. Ja, ich neige immer noch dazu, zu urteilen, es innerlich besser zu wissen. Ja, ich habe vielleicht mehr als früher gelernt, mich nicht auf jeden sinnlosen Kampf einzulassen. Aber die Erkenntnis, dass es letztlich um mein Leben geht, um das, was ich draus mache, um meine Entscheidungen und dass alles andere Randerscheinungen sind, fällt mir immer noch schwer, aber relativ zu früher etwas leichter. Aber das ist die schwierigste Erkenntnis, glaube ich, überhaupt. Dass es letztlich immer und in allem wir sind. Wer sieht denn das gerne ein? Wem läuft denn alles? Ja? Sogar der Jeff Bezos ist geschieden. Und meine Erfahrung mit solchen Sachen ist halt, eine Scheidung läuft halt in den seltensten Fällen ab wie ein Geburtstagsfest. Ja. Sondern da gibt es vorher Gespräche und Austausch und Worte und Bemerkungen, wie man sie jetzt ja beim Johnny Depp und der Amber Heard teilweise live mitbekommen musste. Du weißt, ich lese keine Zeitung, ich kriege ganz wenig mit, aber ein bisschen was halt dann doch. Ja. Also, und so ist es halt bei allen Leuten. Es ist ganz erstaunlich, wie wir alle mit uns kämpfen und dem anderen die Schuld geben. Und genau das Denken immer wieder, was du sagst, wenn alles anders wäre, würde es mir gut gehen. Aber je mehr man sich davon befreit, nein, ich muss so sagen, je mehr ich mich davon befreie, weil wie es für die anderen ist, weiß ich nicht. Je mehr ich mich davon befreie, und das geht ja nur in minimalsten Schritten, desto besser lebe. Weißt du, wenn ich einfach sage, aha, 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 Deswegen kann man Inkompetenz oder Dummheit trotzdem wahrnehmen. Mhm. Ja, weil es wäre ja jetzt kindisch, wenn man zu Dummheit Gescheitheit sagt.
Ja.
Und ob das jetzt wirklich Dummheit ist oder nicht, weiß ich nicht. Da muss ich mich entscheiden. Es ist nicht die absolute Wahrheit. Und da geht es ja gar nicht um das, was man glaubt, sondern es geht darum, wie man zu seinen Schlüssen kommt. Wenn man da ein bisschen freier wird, wenn man das mehr wahrnimmt und sagt, aha, schau an, stell dir vor, dann wird man von den Dingen weniger betroffen als vorher. Es sind unsere Emotionen, unsere Urteile, die Auswirkungen dessen, was da draußen ist, in unser Leben ziehen. Und wenn wir das immer weniger tun, immer weniger glauben, wir müssen wen missionieren, wir wissen es besser, die anderen sind dümmer. Sondern wenn wir einfach nur schauen, aha, stell dir vor, wie es ist, das würde ich so nicht machen oder das halte ich für falsch. Aber in aller Ruhe. So wie der Meister gesagt hat, steh auf, nimm die Beine und geh nach Haus. Mhm. Ist ja auch eine klare Feststellung. Ne? Der hat ja auch nicht gesagt, da passt eh alles. Sondern er hat gesagt, na, da passt was nicht, steh auf. Ne? Ja. Aber offensichtlich ohne emotionelle Bewegung, ohne Schuldzuweisung, ohne, ja, da musst du und das ist halt die Strafe oder das, was seine Nachfolger, seine angeblichen, daher schwätzen, sondern einfach nur, hör auf mit dem Plätzchen. Und wenn der sagt, nein, das ist kein Plätzchen, dann wird er wahrscheinlich sagen, aha, nächster. Und das ist eine Haltung, die ich etwas besser kann als früher. Darum hat es mich gefallen, wie du am Anfang gesagt hast, dass ich vielleicht etwas weniger polarisiere als früher, sagen wir, oder weniger auf Energievampire triff. Nicht? Also Leute, die sich mit mir unbedingt anlegen wollen und müssen, braucht es offensichtlich weniger. Das ist sehr beruhigend.
Und in meiner Beobachtung ist dir ja auch etwas gelungen. Du bist ja nicht umsonst auch zweifacher Universitätsprofessor und hast dich mit der Wissenschaft sehr auseinandergesetzt, wie auch immer du zu ihr stehst, aber du hast dich mit ihr auseinandergesetzt. Und es ist dir immerhin gelungen, in der Zeit, wo du dich mit Mindmanagement und mit der Bedeutung von Gedanken und Glaubenssätzen auseinandergesetzt hast, ist die Quantenphysik plötzlich ganz nach vorgekommen, gibt es die Hirnforschung. Also alles, was du sagst und was früher vielleicht unter diesem Begriff esoterischer Quatsch abgetan worden ist, hat ja heute eine wissenschaftliche Bedeutung, die man nicht mehr leugnen kann und nicht mehr wegdenken kann. Obwohl sie sich noch schwer tut. Aber das ist ja auch sozusagen vielleicht ein Ergebnis deines Mindsets, deiner Gedanken auf die Welt, dass diese Dinge jetzt so nach vorne gekommen sind.
Für meine Welt kann das durchaus stimmen. Ja? Mhm. Weil es gibt ja Leute, die nehmen das ganz anders wahr. Nicht? Die haben ja von all diesen Dingen, die du da jetzt erwähnt hast, einfach null Ahnung. Ja, weil das ist ja doch sehr spezifisch. Quantenphysik, wenn man sich damit beschäftigt, wird auf einmal spannend und interessant, aber andere Leute beschäftigen sich vielleicht lieber mit dem Lachsfischen in Kanada. Und ich sage das wirklich ohne Zynismus. Also wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann gibt es das ja nicht. Was wir nicht wissen, das hat auch keine Auswirkungen in uns. Und insofern kann das für mich durchaus stimmen, ja? Dass ich einfach immer tiefer in diese Welten hineingerate, weil sie mich so faszinieren. Und weil du die Wissenschaft anschneidest, das ist ja, Wissenschaft war ja ohne Zweifel früher mal was sehr, wie soll ich sagen, sehr Angesehenes. Mhm. Und dass das jetzt weniger wird, liegt, glaube ich, einfach daran, dass Wissenschaft weniger ein Beruf ist. Das glauben wir nur heute. Nicht? Wissenschaft wird in bestimmten Tempeln betrieben. Und wer dort tätig ist und angestellt ist, ist Wissenschaftler und alle anderen nicht. Sondern ich glaube, Wissenschaft ist ja eine Einstellung. Auch das ist wieder eine Entscheidung. Mhm. Wissenschaft ist für mich das Experiment, die Überprüfung dessen, was wir denken, an der Realität. Das ist für mich Wissenschaft. Ob man dafür studiert haben muss oder nicht, weiß ich nicht, weil ich kenne Leute, die nicht studiert haben und von denen ich enorm profitiert habe. Aber der Großteil hat eben diese wissenschaftliche Haltung. Nicht von etwas überzeugt sein, weil die anderen das auch so sehen, was ja heute sehr en vogue ist. Ja. Es wird ja nicht überprüft, ob etwas in der Realität stimmt, sondern ob es die anderen auch so sehen, die ich mag. Und die es anders sehen, sind einfach dumm. Sondern Leute, die einfach sagen, schauen wir mal, wie ist es? Funktioniert das, was wir denken? Und wenn es nicht funktioniert, dann schauen wir mal, was Besseres finden. Das ist für mich Wissenschaft. Und das ist innerhalb und außerhalb der Universitäten selten.
Ja.
Prozentuell, glaube ich, gibst du gar nicht viel Unterschied.
Dann lass uns zu einem anderen Thema kommen, das sicher die Hörerinnen und Hörer, merkst du, dass ich gendere? Mir ist es nämlich vorgeworfen worden, dass ich zu wenig gegendert hätte in meinen früheren Podcast-Folgen, aber ich gendere jetzt. Oh. Bin aber draufgekommen, dass man gendern kann, indem man jetzt nur mal Hörerinnen sagt. Weil die Hörer ja in den Hörerinnen schon drinnen ist. Also wir müssen uns dann vielleicht mal gegen gendern als Männer. Ein eher wieder ins Leben gegriffenes Thema. Ist Erfolg definierbar? Was macht einen erfolgreichen Menschen aus? Ich höre oft, dass Erfolg so individuell ist. Und ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Weil ich glaube, wenn du in gewissen Dingen so erfolgreich bist, also gesund und dann schon erfolgreich bist, bist du es irgendwie nicht wirklich. Kommt mir halt vor. Weil ich es auch anders erlebe, logischerweise. Wenn ich gesund bin und arm, bin ich für mich zumindest nicht erfolgreich, weil ich nur immer irgendwo krank bin, weil ich habe Armut ja selbst in meinem eigenen Körper erlebt und es war gar nicht gesund, hat sich gar nicht gesund angefühlt. Hast du eine Definition, was Erfolg ist, was einen erfolgreichen Menschen ausmacht?
Ja, erstaunlicherweise ja. Für mich ist Selbstrealisation, nicht Selbstverwirklichung, aber Selbstrealisation wirklich Erfolg. Ich glaube, das ist das, was uns glücklich und zufrieden macht. Dass wir aus den Gaben, die uns mitgegeben worden sind, und das ist mir jetzt egal, ob jemand sagt, das ist ein höheres Wesen, von dem er das hat, oder es ist die Evolution, die Natur oder was immer, es interessiert mich jetzt in dem Gespräch, glaube ich, gar nicht. Wenn wir aus dem nichts machen, sind wir nie erfolgreich. Egal wie reich wir sind, egal wie bekannt wir sind, Gott, wie viele Leute sehen wir, warum muss sie die Amy Winehouse umbringen? Warum müssen das so viele andere tun, die scheinbar alles erreicht hätten? Aber wenn wir aus dem, was in uns ist, nicht wirklich etwas machen, und das ist meistens dann etwas, was sehr elegant herüberkommt, etwas, wo wir wirklich gut werden, etwas, wo wir das Gefühl haben, da trage ich was bei. Wenn wir das nicht tun, glaube ich, sind wir nicht erfolgreich. Egal wie reich wir sind, egal wie viele Freunde wir haben, egal wie hoch wir in der Hierarchie stehen. Also das ist es für mich. Und ich hatte ein sehr beeindruckendes Erlebnis, als ich unlängst an einem psychiatrischen Kongress sprechen durfte. Ja, habe mit dem Veranstalter gesprochen, der mich da eingeladen hatte. Und wir haben faszinierenderweise über das gleiche Thema gesprochen, ein paar Minuten lang. Und er hat zwar ein etwas anderes Wort verwendet, ich glaube, er nannte es Selbstaktualisierung, aber es war letztlich meinem Gefühl nach der gleiche Inhalt. Es ist nicht Zufriedenheit, was das Ziel unseres Lebens ist, es ist nicht Reichtum, es ist nicht Bekanntheit, sondern es ist das Tun, wofür man da ist. Das Tun, wofür man auf der Welt ist. Was das ist, kann dann sehr individuell sein. Aber die Grundidee, glaube ich, gilt für uns alle, dass wir alle einen Sinn haben, dass wir sind nicht einfach nur da. Ich kann nicht glauben, dass wir zufällige Geschöpfe eines blinden Bären namens Evolution sind, der da durch die Zeit taubt und dort was abschmeißt und da und irgendwelche Ergebnisse seines blinden Herumtappens sind wir. Das zu glauben, ich habe mich dafür entschieden, dass das so dumm ist, das ist keine objektive Bewertung, das ist meine persönliche Haltung dazu. Das ist so absurd, dass ich daran nicht glauben mag. Sondern für mich ist es undenkbar, wir haben jetzt im Zuge der Prepper-Aktivitäten unserer Familie haben wir die ersten Hühner angeschafft. Ja. Dann sieht man so einen Huhn da durch die Wiese, also laufen, hochelegante Fußbewegungen, ein bisschen eckige Bewegungen im Hals, ja, pickt da herum und ist imstande, Peter, und das würde ich dich bitten, dass du jetzt versuchst, wirklich meine Hochachtung zu verstehen, die mich bewegt, dieses Wesen ist imstande, ein Ei zusammenzubauen in seinem Körper. Ein Ei, das, was wir alle wissen, das, ne? Das hat eine harte Schale, drinnen ist noch eine Haut und dann sind zwei unterschiedliche Flüssigkeiten drin, die sehr geordnet da drin sind. Weißt du, was macht das Händel zuerst? Macht es zuerst die Schale und pumpt dann durch ein Loch die Flüssigkeiten hinein oder macht es zuerst die Flüssigkeiten und dann die Schale rundherum? Beides könnte ich nicht. Und dieses Huhn kann das. Und wir neigen dazu, das Huhn für dumm zu halten. Ich werde das nie mehr so sagen. Mhm. Vielleicht ist meine Hochachtung vor der Schöpfung eh zu hoch, dass ich so eh schon früher auch nicht gesagt habe, weiß ich aber nicht. Aber so, das sind die Dinge, die mich bewegen und die mich auf meine wahre Größe, die eigentlich Kleinheit nennen müsste, zurückstutzen. Mhm. Weil ein Huhn etwas kann, was ich nie können werde.
Ja.
Und die machen das, ohne nachzudenken. Und jetzt könnten wir uns wahrscheinlich jedes Tier auf der Welt anschauen und es kann irgend so etwas. Etwas, wo man sagt, ist ja unglaublich. Und ich glaube, auch wir Menschen können solche Dinge. Und nur sahen sie anders aus. Sie sind vielleicht mehr technisch, also nicht so, wie das Huhn das alles in seinem eigenen Körper produziert. Und ich halte es auch nicht für richtig, dass wir alles, was wir tun, für einen Aussatz an der Menschheit halten. Dass wir zwar ein zufälliges Produkt eines blinden Bären sind, das jetzt auf einmal, aber obwohl es so ein zufälliges Produkt ist, eine enorme Verantwortung hat und alles kaputt macht oder es nicht kaputt macht. Ich glaube, die Dinosaurier haben solche Gedanken nicht gehabt. Die waren wahrscheinlich einfach Dinosaurier. Und wir sind Menschen. Und wenn wir jetzt versuchen, wirklich gute Menschen zu sein, das, was in uns ist, das Besondere, die Liebenswürdigkeit, die Hilfsbereitschaft, die Großzügigkeit, Dinge, die man bei so vielen Menschen immer wieder beobachten kann, wenn wir das pflegen, dann kann es ein Schiff gehen.
Verstehe richtig, dass du völlig zu Recht aus meiner Empfindung heraus, wie es gerade sich bei mir anfühlt, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ich spüre viele Dinge dann so ums Herz herum in der Brut, dass du sagst, einerseits unterschätzen wir Menschen uns, weil wir glauben, eben nichts zu sein und nichts beitragen zu können und eh nur so funktionieren zu müssen, wie es uns einmal gesagt worden ist, brav sein, nicht auffallen und so weiter. Und auf der anderen Seite überschätzen wir uns aber als Menschen, weil wir glauben, dass wir tatsächlich im multiversen Universum, also in den Multiversen, die es gibt, meinen, dass wir da die Wahnsinnsgeiger sind. Habe ich das richtig mitbekommen?
Ja, absolut. Ja, ja.
Fein, ja. Fein. Weil dann gilt es für mich, eines noch zu fragen. Wenn sich jemand da draußen zu unterschätzt, zu klein fühlt, zu unbedeutend fühlt, als Angestellter, als früh gebrochenes Kind, jetzt im Erwachsenenalter gegenüber den Kindern und so weiter. Hast du eine Empfehlung, was man tun kann? Gibt es etwas, was man selbst tun kann? Sollte man sich externe Hilfe holen? Sollte man einen Coach holen? Sollte man mit dem Job anfangen, wo man vielleicht eben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hat? Sollte man eher im privaten Umfeld anfangen, Lösungen zu finden? Also wenn man spürt, man ist nicht die oder der man sein kann oder möchte, das kommt ja mehr und mehr, zumindest in meiner Blase, in der ich lebe. Was würdest du empfehlen? Was soll man als ersten Schritt tun?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass der erste Schritt unendlich klein sein muss. Was der Schritt ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, dass das gar nicht so bedeutend ist. Ich glaube, die wirkliche Schwierigkeit ist der Anfang. Wir beide wissen natürlich, weil wir uns ja sehr viel mit diesen Dingen auseinandersetzen, dass viele Leute was anfangen, aber es nicht zu Ende machen, also zu früh aufhören. Also ist es natürlich auch eine gewisse Kunst, durchzuhalten. Aber dennoch glaube ich, dass es um nichts schwieriger ist, ins Gehen zu kommen. Wir neigen dazu, dass wir alles ändern wollen. Dass wir sagen, ja, das mache ich falsch, das muss ich. Ich muss ein besserer Ehemann werden, ich muss ein besserer Vater werden, ich muss ein besserer Chef werden, ich muss mehr Geld verdienen, ich bin zu platt, ich bin nicht fit genug. Es gibt ja eine Million Dinge, an denen wir herumnörgeln können. Und das ist vielleicht sogar alles Einzelne richtig. Das mag schon sein. Aber wenn wir irgendwas davon in einem großen Wurf ändern wollen, denn wir scheitern. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Ja. Die ganz großen Würfe funktionieren, glaube ich, nur aus allergrößter Verzweiflung heraus. Ja. Und die wollen wir uns gar nicht wünschen. Aber wenn wir jetzt so als normale Menschen, die im Alltag stehen und jetzt genau das tun wollen, was du sagst, also wie fange ich an, dann würde ich empfehlen, es ist fast wurscht wo, mach einen Schritt und mach ihn sehr, sehr klein.
Ja.
Mach einen sehr kleinen Schritt, aber den jeden Tag. Wenn ich was als erfolgreich erleben darf bei den vielen Menschen, mit denen ich jedes Jahr zu tun habe, dann ist es das. Wenn jemand begreift und sagt, ich muss was ändern und dann klein anfängt, hält er oder sie es durch. Und das wird dann was. Und darüber sollte man sich nicht zu viel Gedanken machen. Das Denken ist das Problem. Wir denken zu lang, wir denken zu viel. Wir glauben, wir können, wenn wir lang nur nachdenken, die Welt ergründen und unsere Fehler ausbessern. Aber in Wirklichkeit ist es das Tun. Ich hab am Ende meiner letzten Internetveranstaltung einen Song verwendet, der Michi, der mich ja technisch da immer wieder betreut, der hat gesagt, ja, Dad, weiß nicht, das ist schon ein bisschen alt, weil ich habe nämlich einen ABBA-Song gewählt. Und ich habe aber meinen Sohn dann herumgekriegt, indem ich gesagt habe, du, die machen gerade die technologisch fortschrittlichste Show der Welt.
Absolut. Ja,
weil sie nur noch als Hologramme auftreten. Na, da ist dann auch schwer dagegen sein. Ne?
Genau.
So altvaterisch sein. Und ich habe dann aber sehr viel Lob sogar für diesen Song geerntet, weil ich habe ihn bewusst gewählt, weil es ums Tun geht. Und zwar der Song, den du sicher kennst, I do, I do, I do, I do, I do.
Oh ja.
Und ich habe das dann selber bis zum Schluss durchgehört, weil es mich sehr bewegt hat. Weil ich hoffe, dass, vielleicht machen das jetzt ein paar unserer Zuhörer auch, dass sie auf Spotify gehen oder was weiß ich, iTunes oder irgendwo hin, aber genau. Aussuchen und I do, I do, I do. Weil sie sagen es nämlich jedes Mal, jeden Mal von 5 Mal. Ich habe dann mitgezählt, wie das runtergelaufen ist. Und ich glaube, das ist es. Wenn wir uns an das erinnern, starke Gedanken erkennt man daran, dass sie sich in Tun äußern. Ich glaube nicht, dass zwischen Gedanken und Tun ein Unterschied ist. Ich glaube aber, dass der Großteil unserer Gedanken so schwach ist, dass er sich nicht wirklich manifestiert.
Genau.
Ja, mein Lieblingsbeispiel ist, ich kann jetzt ans Aufstehen denken und die Wissenschaft sagt, wenn ich jetzt ans Aufstehen denke, bewegen sich minimal alle Muskeln, die ich zum wirklichen Aufstehen brauche. Also der Unterschied zwischen ans Aufstehen denken und wirklich aufstehen ist einfach nur die Stärke des Impulses. Und so glaube ich einfach, wenn jemand sagt, okay, dann möchte ich irgendeinen Impuls so stark machen, dass er zum Tun führt, dann hat er es geschafft. Und dann gehst halt vielleicht, du hast dein Büro im 5. Stock und du gehst vom Erdgeschoss in den 1. Stock und steigst dort in den Lift ein. Das ist jetzt natürlich für deine physische Fitness ein marginaler Fortschritt, aber mental eine Welt, weil du was getan hast. Und das machst du jetzt, sagen wir mal, was haben wir jetzt? Ja, Sommer bis Weihnachten. Also über Monate, nicht eine Woche, sondern über Monate. Jeden Tag. 5-mal in der Woche, so oft, als du ins Büro gehst. Und dann hast du Unglaubliches erreicht und jeder weitere Schritt wird dir leichter fallen. Das heißt, das ist mein Rat. Fang irgendwo an. Fang irgendwo an. Wenn du jetzt, ich weiß nicht, in der Früh immer unhöflich bist oder deine Kinder nicht gescheit begrüßt oder zu deiner Frau nichts Nettes sagst, dann fang damit an, dass du guten Morgen sagst oder was kann ich heute für euch tun? Minimal. Und den ganzen Tag kannst du wieder der gleiche Schnurkel sein, der du immer warst. Weil wenn du davor nimmst, heute bin ich nett den ganzen Tag, wirst du so todmüde sein, so erschöpft, dass du das nie mehr machst. Ja, ich rede vielleicht jetzt zu viel über eine einfache Sache.
Überhaupt nicht.
Aber das ist meine Antwort.
Ich bin dir so dankbar, dass du das so klar noch auch gesagt hast, weil ich habe es nicht verstanden am Anfang, was klein heißt.
Ja.
Ich habe dann gedacht, ja, klein heißt halt den ganzen Tag einmal was zu machen. Aber in den Challenges, die du machst und die wirklich extrem erfolgreich sind, ich kriege das ja mit von den Teilnehmern auch, wo man einmal jeden Tag reinschreibt, it's a good day to be a good day. Als einfache Grundeinstellung schon in der Früh, dass du sagst, heute gehe ich auf diesen Tag so zu. Das geht ja jetzt schon über 300, 400 Tage.
Ja.
Diese Challenge, weil sie so leicht ist, das reinzuschreiben. Oder mit einem Liegestütz beginnen jeden Tag und dann überlegen, macht man nicht lieber doch nur einen Damenliegestütz. Also ich glaube, es ist ja die Kombination, wenn ich dich immer richtig verstehe, zwischen einem kleinen Impuls und einer kurzen Dauer am Anfang, die du dann aber entscheidest, sobald du dein Tempo gefunden hast, sie dann lang zu machen. Aber immer dieses bewusste Entscheiden auch dabei.
Grundsätzlich ja. Aber es ist auch nichts dabei, wenn du bei dieser einen kleinen Aktion dein ganzes restliches Leben bleibst.
Okay.
Weil wenn du sie einmal im Tag machst, Peter, musst du dir vorstellen, also sagen wir jetzt 5-mal in der Woche, dann sind es 250 Mal im Jahr, ne? 50 Wochen, genau. Mal so meno, mal 5, ja. 53, in 10 Jahren 2500 Dinge, die du anders gemacht hast, als du die sonst gemacht hättest. Wenn uns das, und jetzt leben wir aber nicht nur noch 10 Jahre, sondern hängen noch ein bisschen mehr an, das sind tausende Male. Und wenn wir jetzt sehr junge Zuhörer haben, dann können die zigtausend Mal etwas besser machen, wenn sie nur bei dem einen blieben. Aber ihr Denken wird sie verführen. Das ist einfach
das, das wollte ich jetzt gerade sagen. Genau.
Sind dann am Schluss, das wollte ich gerade sagen. Am Schluss 15% oder so, die überbleiben. Weil die anderen sagen, ja, das kann ich mir eh vorstellen. Nein, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Aber, und sie glauben, weil sie sich's vorstellen können, ist es genug. Und sie haben keine Ahnung, dass sie einfach unfähig sind. Und das gehört jetzt halt zu meinem Leben, dass ich dann da nicht höflich aber dumm tue, sondern dass ich sage, die ganzen Typen, die da sagen, nein, das brauche ich nicht und das ist nicht meins, sind einfach nur gescheitert, weil die Anforderung so minimal ist.
Ja.
So minimal, dass es in Wirklichkeit keine Ausreden gibt.
Und das wollte ich eben gerade den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wenn euch jetzt genau in diesem Moment, wo der Manfred über diese ganz kleinen Dinge gesprochen hat, sofort wieder eingeschossen ist, na, das kann ja nichts sein, das ist ja viel zu wenig und da muss man mehr tun. Das sind, glaube ich, genau diese Mindsets, diese Muster, die ich als Kind so lange gehört habe, so intensiv. Man muss Leistung bringen, es muss schwer fallen, es muss wehtun, erst dann ist es was wert. Das stimmt einfach nicht. Also in meinem Leben zumindest nicht. Ja. Vielleicht stimmt es für jemanden. Aber in meinem Leben ist, seit ich kleine Dinge mache, bewusst mache, Freude erlebe, weil ich Dinge mir vornehme und sie auch durchziehe, egal wie groß sie sind. Ich glaube, mein Hirn kann das ja gar nicht bewerten, ob ich jetzt einen Kilometer laufe oder nur 100 Meter. Ich nehme es mir vor und ich ziehe es durch. Das ist ja das Wichtige, oder?
Genau. Ja. Diese Challenge, auf die du dich beziehst, da läuft dir jetzt eine, und ich glaube, du meinst die, wo das jetzt ein paar hundert Mal, also Tage schon gelaufen ist. Da waren ja hunderte Menschen am Anfang dabei.
Ja.
Und wenn man jetzt schaut, welche Namen da kommen, sind es einfach immer die gleichen Namen. Das heißt, in Wirklichkeit, ich habe es nicht gezählt, aber sind es da eben vermutlich auch rund 15 oder, nachdem es so lang schon läuft, wahrscheinlich sogar nur 5%. Ja. Und die anderen sagen, das ist nur zu leicht und in Wirklichkeit sind sie aber gescheitert.
Ja.
Und das, deine Befürchtung, dass bei vielen unserer Zuhörer jetzt genau diese Gedanken waren, ist zu 100% berechtigt. Genauso ist das, Peter. Genauso ist das.
Ja.
Ein Liegestütz, der durchschnittliche Manager sagt, bitte mach mir nicht lächerlich. 20, dann macht er, hat noch nie welche gemacht. Oder sagen wir, die letzten 20 Jahre keinen. Nicht? Dann sind einfach 20 Liegestütz viel, verdammt. Ich weiß nicht genau, weil ich mache deutlich mehr. Aber ich habe mit einem angefangen und mein Ziel ist immer noch nur einer. Aber ich mache mehr. Also jetzt mache ich wieder weniger, weil jetzt habe ich einen Coach, der sagt, ich muss Liegestützgriff nehmen. Also jetzt fange ich jetzt wieder von vorne an.
Ja.
Der sagt, das ist besser und du wirst besser ausschauen. Ich bin ja Gott sei Dank ein Mann. Ein Mann ist ja nicht eitel. Aber wenn es dann besser ausschaut, bin ich auch nicht böse. Nicht?
Warum kommt mir das so bekannt
vor? Ja, meine Frau weiß, ich werde nie erwachsen werden. Und das freut mich sehr.
Ja.
Ich habe den, wie heißt der Psychotherapeut, der im vorigen Jahrhundert so berühmt war, der die klientenzentrierte Gesprächstherapie erfunden hat. Wir wissen leid, beide, wer es ist.
Ja, aber
vielleicht vorher auch nein, ist wurscht, ein beeindruckender Mann. Ich habe ihn erlebt live, weil das ist mir bei solchen Leuten immer ein Anliegen, ihn live zu erleben, vielleicht sogar die Hand geben zu können, weil ich gern diese Vibrationen wahrnehmen möchte, mitnehmen möchte. Und der hat, da war er 82 Jahre, glaube ich, wie er in Wien war. Und da hat er gesagt, er hat das Kind immer gedacht, er wird jung sterben. Und heute mit 82 Jahren weiß er hat recht gehabt. Das hat mir einfach so, das hat mir so gedauert. Und insofern wäre das doch für mich auch schön, wenn ich sage, ich hänge jetzt noch 50 Jahre an und sterbe dann jung. Nicht?
Absolut.
Weil irgendwann einmal werden wir den Löffel wohl abgeben. Nicht?
Absolut.
Entweder wir krepieren wie alle anderen oder wir machen es wieder übereinander und gehen. Nicht? Aber irgendwie wird sich das wohl gestalten. Nicht? Und wenn wir dann sagen können, schau, jung geblieben, dann wäre das doch auch schön, oder?
Total. Ich hab abschließend ein paar kurze Fragen, Manfred. Ich weiß, du bist nicht der große Plauderer, aber ich habe mir das vorgenommen und habe es mir versprochen, dass ich bei jedem Podcast-Gast eine Fastlane, wie ich es nenne, mache, wo man so ein bisschen zwischen den Zeilen, denn ich meine, du bist eh schon sehr schmunzelnd jetzt geworden mit dem, was du gerade gesagt hast und sehr, sehr persönlich. Viele schaffen das ja noch nicht so sehr. Und ich würde dir gerne ein paar Fragen einfach stellen und was dich inspiriert, bitte ich dich, mir kurz zu antworten. Was wärst du geworden, wenn du nicht das wärst, was du bist?
Nicht ich.
Okay. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest?
Nichts.
Sehr gut. Welche Glaubenssätze prägen dich?
Life loves you und life loves me.
eine Frage, was ist dein oder sind deine Lieblingskünstler?
Müsste ich zu lange nachdenken und dann wäre es konstruiert.
Und dein Motto, glaube ich, haben wir ohne dich schon gehört. Möchtest
ich,
du
darf ich sagen? Was nachtragen,
bitte? Ja, selbstverständlich, jederzeit, jederzeit.
Es ist eine Schande, dass ich da jetzt so lange gebraucht habe, aber es ist Bob Dylan.
Okay. Ich hab, zwischen zweien hätte ich geraten bei dir.
Die Stones waren das zweite, warum hast du vermutet?
Ja, die Stones halt ohne Keith Richards. Aber es ist ja eine private Geschichte. Ja. Und dein Motto, glaube ich, haben wir schon gehört. Möchtest du es nochmal sagen?
Life loves you.
Danke vielmals. Manfred, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch, für deine Inspiration, für dein Sein, für dein wirklich auch Sein, ganz privat für mich, für meine Familie, für alle, die du inspirierst und touchst und denen du die Botschaften übermittelst, die sie hören können. Und ich weiß, du machst die Welt zu einem besseren Ort. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür.
Ich danke dir, Peter, dass du nach so vielen Jahren noch mir so vertraust und mir auch diese Gelegenheit gibst, Menschen jetzt zu erreichen, die ich ohne dich nicht erreicht hätte. Vielen, vielen Dank und life loves you.
Wow, da war ja wieder einiges dabei. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß und Freude bereitet wie mir. Ich hoffe auch, dass du wirklich ein, zwei Inspirationen mitnehmen konntest und die in dein Mindset integrieren kannst. Wenn du bei deinem Mindset-Training Unterstützung möchtest, dann komm auf die Plattform starkes-mindset.com. Hier findest du Instrumente, Techniken, auch Inspiration, damit das, was du dir denkst, auch tatsächlich das wird, was du tust. Damit das, was du denken möchtest, passiert und nicht das, was du im Moment bereit bist zu glauben. Es soll dich also ein Stück weit mehr zu dir selbst bringen. Und dieses Training, dieses Mindset-Training und die Übungen dazu findest du auf starkes-mindset.com. Wenn du mit mir direkt Kontakt aufnehmen möchtest, mein Name ist Peter Stark und meine Mailadresse ist ps@starkundstark.com. Ich freue mich auf deine Nachrichten, ich freue mich auf deine Inspirationen. Ich wünsche dir bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Folge von Herzen alles Liebe.